Es wird immer peinlicher.
Dich braucht keiner.
Eklige Rotzgöre.
Einfach nur billig.
Da sind wir uns wohl alle einig, diese Kommentare gehen gar nicht. Und wahrscheinlich würden sich auch nur die wenigsten trauen, das einer völlig fremden Person einfach so ins Gesicht zu sagen. Im Internet ist das leider etwas anderes. Da sind Beschimpfungen und Beleidigungen in aller Öffentlichkeit an der Tagesordnung. Die eben genannten Hasskommentare stammen zum Beispiel aus dem Instagram-Profil von Michael Wendlers Freundin Laura. Weil sie erst 18 Jahre alt ist und damit 28 Jahre jünger als ihr Freund Michael, wird die Beziehung öffentlich heiß diskutiert. Viele Hater nehmen das zum Anlass, um auf Lauras Instagram-Profil zu gehen und sie dort zu beleidigen. Betroffen ist davon natürlich nicht nur Michael Wendlers Freundin, sondern zahlreiche Internetnutzer auf der ganzen Welt. Hass kann dabei viele Gesichter haben. Das fängt bei einem vermeintlich harmlosen Hasskommentar an und hört bei strategischem Cybermobbing auf. Aber ganz egal, in welcher Form auch immer Hass auftritt, was viele dabei total vergessen, fast immer werden dabei die Gefühle von realen Personen verletzt, auch wenn man die hinter dem Bildschirm erstmal gar nicht sieht. Aber wie kommt dieser Hass eigentlich zustande? Was treibt die Hater an? Und vor allem, wie reagiert man am besten darauf? Ich bin Jana Wellenhofer und habe mir zu diesem Thema einen Experten ins Boot geholt. Gemeinsam mit Professor Dr. Carsten Reinemann von der LMU München werden wir heute in diesem Podcast alle Fragen zum Thema Hate Speech, Cybermobbing und sprachlicher Gewalt im Web 2.0 beantworten. Was ist das eigentlich genau, diese Hate Speech? So eine richtige, allgemeingültige Definition für das Phänomen gibt es genau genommen noch nicht. Man ist sich allerdings einig, dass Hate Speech eine abwertende, sprachliche Handlung gegen eine oder mehrere Personen ist. Oft gegen gesellschaftliche Minderheiten. Hassrede kann also schnell in Rassismus, Sexismus oder ähnliche Diskriminierungen ausarten. Natürlich gibt es Hate Speech auch offline, wenn zum Beispiel Wände öffentlich mit Hassbotschaften beschmiert werden. Aber vor allem im Internet ist die Bandbreite riesig. Hasskommentare unter Fotos, Online-Artikeln oder sogar speziell koordinierte Aktionen, die alle nur ein Ziel haben: die Verbreitung von Hass. Zu unterschätzen ist die Hate Speech übrigens auf gar keinen Fall. Denn jeder einzelne Hasskommentar kann die Stimmung im Internet negativ beeinflussen. Und das wiederum kann den demokratischen Diskurs extrem gefährden. Professor Dr. Carsten Reinemann von der LMU München ist Inhaber des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt politische Kommunikation. Er hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Beiträge veröffentlicht zu Themenbereichen wie Mediennutzung und Extremismus und ist damit ein Experte auf dem Gebiet Hass im Netz. Wieso also fällt es Hatern so leicht, gerade im Internet Hass so extrem zu verbreiten? Dazu hat Professor Dr. Reinemann eine Theorie.
Zu Anfang hat man immer gesagt, dass das Netz bietet an vielen Stellen die Möglichkeit, dass man relativ anonym Dinge sagen kann, die man vielleicht so in der persönlichen Begegnung niemals sagen würde, einfach weil es diese Anonymität gibt und dadurch Hemmungen wegfallen, die Auge zu Auge tatsächlich dann da wären. Allerdings ist es mittlerweile auch so, dass Leute anfangen, vollkommen mit ihrem Klarnamen und mit Profilfotos und so weiter unterlegt, Hass zu äußern. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass man auch positive Rückmeldungen kriegen kann, Unterstützung kriegen kann für noch so krasse Positionen. Und das heißt, da ist auch durchaus ein Wandel. Und der trägt auch dazu bei, dass wir immer mehr von diesem Hass auch sehen.
Das heißt, das Internet bietet nicht nur die Möglichkeit, Hass möglichst anonym zu verbreiten, sondern man findet dort auch Gleichgesinnte, die die eigenen extremen Ansichten teilen. Man holt sich dort also die Bestätigung und Anerkennung, die man so im Alltag oft nicht bekommt. Trotzdem fällt es mir persönlich ziemlich schwer, wirklich nachzuvollziehen, was die Hater antreibt. Klar, der Begriff Hater sagt ja schon, da muss auf jeden Fall eine Menge Hate, also Hass, im Spiel sein. Aber ist das wirklich alles? Oder verfolgen die Hater noch andere Motive als puren Hass?
Man muss tatsächlich sagen, dass es sehr, sehr durchaus unterschiedliche Leute gibt, die mit ein und derselben Art von Äußerungen dort unterwegs sind. Da gibt es sicherlich Leute, die eigentlich normalerweise vielleicht ganz vernünftig sind, sich dann über irgendwas aufregen und dort sozusagen in der Aufwallung der Emotionen dann entsprechend Beleidigungen vom Stapel lassen, die sie vielleicht nachher bereuen würden. Dann gibt es die sogenannten Trolle, die das Ganze vielleicht nicht aus innerer Überzeugung machen, weil sie von einer bestimmten Position überzeugt sind, sondern die eigentlich vor allem sich daran freuen, wenn andere sich aufregen und sich beleidigt fühlen, ziehen sozusagen ihre Energie daraus, dass sie die anderen Leute irgendwie in Rage bringen. Und dann gibt es aber eben auch durchaus Leute, die, wenn es jetzt um politischen Bereich geht, die eine politische Motivation haben, die tatsächlich meinetwegen auch extremistische Positionen vertreten und die für die das Netz dann eben ein Kampfplatz ist und die dort versuchen, ihre extremistischen Ansichten zu verbreiten. Und das weiß man häufig gar nicht, wenn man so einen Hate-Post sieht. Was ist da jetzt eigentlich die genaue Motivation dahinter? Da muss man dann ein bisschen mehr Aufwand betreiben und den Versuch zu machen, das zu sehen. Also es gibt sehr unterschiedliche Motivationen.
Die Motive können also durchaus unterschiedlich sein. Der Inhalt bleibt trotzdem derselbe. Für die Leser ist es also oft nur schwer erkennbar, was wirklich hinter einem Hasskommentar steckt. So komplett entziehen kann man sich Hasskommentaren sowieso nicht. Sie sind einfach da, oft auch unter den vermeintlich harmlosesten Artikeln. Das fällt übrigens nicht nur mir auf, sondern laut einer Forsa-Umfrage auch rund 78% aller anderen Internetnutzer, die Hass im Netz wahrnehmen. Unter den Jugendlichen sind es sogar über 96%. Vom Cybermobbing sind übrigens rund 30% aller Jugendlichen direkt betroffen, also fast jeder Dritte, und die Dunkelziffer könnte noch höher sein. Wie also damit umgehen? Drauf eingehen oder einfach ignorieren? Professor Carsten Reinemann von der LMU München hat eine Antwort.
Ja, man muss dann, glaube ich, sehr genau jetzt darauf achten, was ist jetzt mit Hass gemeint. Ja, häufig ist in den Befragungen nicht so ganz klar, ist das jetzt eher was in Richtung Cybermobbing geht? Das heißt, geht es da um das persönliche Umfeld und werden Freunde irgendwie oder Klassenkameraden oder werden irgendwie attackiert? Oder ist es tatsächlich eher eine politische Angelegenheit? Und je nachdem, wo man sich bewegt, ist auch muss man, glaube ich, auch gucken, dass man sich durchaus unterschiedlich verhalten kann. Ja. Grundsätzlich kann man aber, glaube ich, schon sagen, dass es häufig gut ist, darauf hinzuweisen, dass der Ton, in dem da agiert wird, dass das nicht in Ordnung ist. Man muss sich nicht mal auf eine Diskussion einlassen, sondern es gibt durchaus Hinweise darauf, dass man allein, wenn man das anmerkt und sagt, du, ist dir eigentlich klar, was du da schreibst? Du beleidigst, du bist diskriminierend, du bist extrem, du bist extremistisch in deinen Äußerungen, dass das eine Wirkung haben kann, und aber nicht unbedingt nur auf denjenigen, der da rumhatet, sondern auch auf die, die einfach nur gucken. Ja, weil das ist ja der große Teil der Leute, die vielleicht dann auch sehen können, da gibt es Leute, die sind anderer Ansicht, da gibt es Leute, die finden den Ton nicht in Ordnung, und das ist schon allein sicherlich immer ein wichtiges Signal, weil es letztlich ja auch immer darum geht, auch im Netz eine Diskussionsatmosphäre zu schaffen, wo man dann auch sich beteiligen kann, weil das ist ja eigentlich sehr schade, weil eigentlich ist das Netz ja eine tolle Geschichte, wenn man sie halt produktiv nutzt.
Falsche Zurückhaltung muss also nicht sein. Schon ein kleiner Hinweis auf falsches Verhalten kann eine große Wirkung zeigen. Natürlich sollte man dabei nie selbstbeleidigend werden, sondern seine Kritik möglichst konstruktiv äußern. Dadurch zeigt man nicht nur dem Hater, dass sein Verhalten nicht in Ordnung ist, sondern auch anderen Internetnutzern, dass es viele verschiedene Meinungen und Ansichten gibt. Ein zunehmendes Problem ist allerdings der kollektive politische Hass, dem man sich fast nur entziehen kann, wenn man das Handy oder den Laptop ausstellt. Was kann diese ständige Konfrontation mit Hate Speech eigentlich psychisch gesehen beim Internetnutzer auslösen?
Ganz so viel wissen wir da gar nicht drüber, aber das eine Sache ist eben, dass Leute, die wahrnehmen, dass dort ein harter Ton herrscht, dass da Beleidigungen hin und her gehen, dass die sich eben rausziehen, dass sie sich eben nicht beteiligen, dass sie ihre Meinung nicht mehr äußern. Das ist eine Möglichkeit. Es kann auch sein, dass eine verzerrte Wahrnehmung des Meinungsklimas entsteht, wenn wir uns im politischen Bereich bewegen. Dass also man meint, die Leute seien alle, keine Ahnung, krass einer Meinung. Ja. Aber eigentlich ist es gar nicht so, weil, und das wissen wir ja auch, sich eben im Netz die Gruppe derjenigen, die sich laut und aggressiv äußern, ja eigentlich relativ klein ist. Aber die machen eben eine Riesenwallung. Die dominieren sehr stark die Diskussionen häufig. Und da kriegt man dann eben häufig ein schiefes Bild von dem, wie so in der Bevölkerung insgesamt oder in bestimmten Gruppe die Meinungen verteilt sind.
Im Umkehrschluss heißt das also, man sollte sich von Hasskommentaren niemals täuschen lassen. Nur weil ich im Internet oft auf sehr extreme Ansichten stoße oder viel Hate Speech wahrnehme, muss das noch lange nicht heißen, dass das ein Spiegel der Gesellschaft ist. Ganz im Gegenteil. Laut einer Studie der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen haben wir zwar viel Hetze im Netz, aber wenig Hetzer. Eine kleine, laute Minderheit beherrscht also den digitalen Diskurs, während die Mehrheit der Nutzer schweigt. Und genau dann wird's gefährlich. Denn das kann dazu führen, dass eine verzerrte Wahrnehmung des Meinungsklimas entsteht. Man die Gesellschaft zum Beispiel viel rechter oder linker, also insgesamt extremer einordnet, als sie eigentlich ist. Und das hat auch Auswirkungen auf die Offline-Welt, wie Professor Reinemann weiß.
Wenn man jetzt auf Deutschland guckt und die spezielle Situation hier, dann ist es schon so, dass man sehen kann an verschiedenen thematischen Stellen, dass es zumindest einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was sich offline und dem, was sich online tut. Das haben wir zuerst gesehen in der ganzen, unter anderem auch in der ganzen Lügenpresse-Diskussion, wo es sozusagen offline und online sehr stark miteinander gespielt hat. Und dann sicherlich in der Flüchtlingskrise oder in der Flüchtlingswelle, die wir erlebt haben, wo es durchaus jetzt auch Studien gibt, die einen Zusammenhang herstellen zwischen dem Hass online und dem, was dann tatsächlich nachher an Straftaten gegen Flüchtlinge, gegen Flüchtlingsunterkünfte stattgefunden hat, sodass diese Verbindung eben durchaus da ist, weil natürlich auch für viele Menschen es ja eigentlich gar keine Trennung mehr gibt zwischen der Offline- und der Online-Welt. Ja, es ist ja gerade bei jüngeren Leuten ist diese Trennung ja eigentlich künstlich und deswegen muss man immer damit rechnen, dass es dort einen engen Zusammenhang gibt.
Es ist also nur ein ganz schmaler Grat zwischen Online und Offline und das Internet kann als Auslöser für immer extremere Ansichten dienen. Oder sogar noch einen Schritt weiter, wenn wir da als Beispiel das Thema Flüchtlinge heranziehen. Hasskommentare im Netz können wie ein Brandbeschleuniger wirken und zu einer realen Gewalt führen. Das hat jedenfalls eine Studie von der Princeton-Universität und der Universität von Warwick gezeigt. Und die Datensammlung war gewaltig. Mehr als 176.000 Posts, 290.000 Kommentare und 500.000 Likes haben die beiden deutschen Wissenschaftler Carlo Schwarz und Carsten Müller auf Facebook analysiert und in Zusammenhang gesetzt mit mehr als 3.000 Gewalttaten, die es in Deutschland gegen Flüchtlinge gab zwischen 2015 und 2017. Einen entscheidenden Grund für den Zusammenhang sehen Schwarz und Müller im Effekt der sogenannten Echokammern. Die Nutzer würden sich bei Facebook in Blasen befinden, in denen eine Minderheit von hasserfüllten Nutzern den Eindruck gewinne, dass alle Menschen gegen Migranten seien. Dadurch würden sich einige Nutzer ermutigt fühlen, aus der Hate Speech im Netz reale Gewalt werden zu lassen. Zwar betonen die Wissenschaftler, dass hassmotivierte Gewaltdelikte viele Ursachen und Verstärker hätten, doch sie sehen es als nachweisbar an, dass Facebook wie eine Art Brandbeschleuniger wirkt. Unabhängig von der Studie können wir feststellen, dass viele Menschen Opfer von realer Gewalt werden können, wenn gegen sie im Netz gehetzt wird. Und diese Gewalt kann sich auch auf eine einzelne Person kanalisieren und richtig persönlich werden. Dann spricht man nicht mehr von Hate Speech, sondern von Cybermobbing. Beleidigungen auf Facebook, entwürdigende Videos auf YouTube oder nächtlicher Terror über das Handy. Den Begriff Cybermobbing hat wahrscheinlich schon jeder mal irgendwo gehört. Man versteht darunter das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen oder Belästigen einer Person im Internet. Für das Opfer ist es leider meistens super schwierig, sich gegen den oder die Mobber zu wehren. Vor allem dann, wenn das Mobbingopfer nicht mal genau weiß, von wem das Mobbing ausgeht. Durch die Anonymität im Internet gar nicht mal so selten. Trotzdem kennen sich das Opfer und der Täter meistens aus dem realen Umfeld, also aus der Schule oder der Wohngegend. Laut einer Studie von 2018 vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest gibt jeder fünfte Jugendliche an, dass sie bereits selber Opfer von Cybermobbing waren, dass es also schon einmal falsche oder beleidigende Inhalte über die eigene Person über das Handy oder im Internet verbreitet wurden. Es ist schon ein paar Jahre her, dass Cybermobbing unter Schülern zum ersten Mal Schlagzeilen gemacht hat. 2011 wurde ein 17-jähriger Berliner von einer Gruppe gleichaltriger Schüler bewusstlos geprügelt, weil er seine Freundin vor Anfeindungen im Netz verteidigt hatte. Seitdem ist nicht nur das mobile Surfen massiv gewachsen, sondern auch das Mobben im Netz. Laut einer Schülerumfrage von diesem Jahr nimmt Cybermobbing an Schulen zu und hat sogar schon Grundschulen erreicht. So haben 49% der befragten 10-Jährigen angegeben, dass sie einen Kettenbrief über WhatsApp bekommen haben, der ihnen Angst gemacht hat. Ein solcher Kettenbrief wird oft als Sprach- oder Videonachricht versendet, in der gedroht wird, dass der Familie oder dem Kind selbst etwas Schlimmes passiert, wenn es diese Nachricht nicht an andere Kinder weiterleitet. Mit steigendem Alter verstehen die Schüler natürlich besser, dass sie keine Angst haben müssen. Helfen kann hier vor allem auch Aufklärung. Professor Dr. Reinemann von der LMU München hat sich in der Vergangenheit auch immer wieder mit dem Phänomen Cybermobbing auseinandergesetzt. Mobbing auf dem Schulhof oder in der Arbeit, das gab es ja schon immer. Mittlerweile hört das Mobbing aber nicht nach der Schule oder Arbeit auf, sondern geht online weiter. Was macht Cybermobbing denn im Gegensatz zum klassischen Mobbing so gefährlich?
Im Unterschied zum traditionellen Mobbing gibt es mehrere Unterschiede. Einer davon ist, dass das, was dort im Netz passiert und niedergeschrieben wird oder mit Memes verbreitet wird, dass das nicht nach der Situation, nach der Mobbing-Situation einfach wieder weg ist, sondern zumindest auch in der Wahrnehmung der Betroffenen ist es da, hat eine große Öffentlichkeit und ist nicht einfach so vorbei. Diese Dauerhaftigkeit ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und dann ist es häufig eben auch so, dass oder kann es so sein, dass man denjenigen, der dort mobbt, dass man den gar nicht kennt und identifizieren kann. Und das schafft natürlich auch nochmal eine Unsicherheit, die sozusagen von den Betroffenen dann auch nochmal als schwerwiegend empfunden wird. Und deswegen ist eben diese Art von Cybermobbing, wird die durchaus auch von den, zum Teil jedenfalls von denselben Leuten ausgeübt, wie das offline der Fall ist, aber es ist eben noch mehr.
Das Riesenproblem beim Cybermobbing ist also, dass es quasi omnipräsent für die Betroffenen ist. Es schränkt sich nicht auf ein bestimmtes Umfeld ein, wie zum Beispiel den Schulhof oder die Arbeit, sondern es verfolgt die Opfer überall hin, sogar bis nach Hause, wo man sich eigentlich sicher fühlen sollte. Es bieten also nicht mal mehr die eigenen vier Wände einen sicheren Rückzugsort. Dass das ziemlich belastend für die Betroffenen sein muss, kann man sich denken. Viele von ihnen leiden nämlich auch noch Jahre nach den Mobbing-Attacken unter den schweren psychischen Folgen des Cybermobbings. Das reicht von Schlaf- und Lernstörungen und Angst vor der Schule oder Arbeit bis hin zu schweren Depressionen. Opfer verletzen sich selbst, entwickeln eine Essstörung oder erkranken auch körperlich. Leider werden auch immer wieder Fälle bekannt, bei denen Betroffene bis in den Selbstmord getrieben werden, weil sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben. Im Februar 2019 machte beispielsweise der Fall einer 11-Jährigen aus Berlin traurige Schlagzeilen. Sie hat vermutlich nach Mobbingvorfällen versucht, sich das Leben zu nehmen und ist anschließend im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Politiker haben auf diesen Fall hin gefordert, an den Schulen stärker gegen Mobbing vorzugehen. Im Hinblick darauf, dass die Übergänge zwischen Täter und Opferschaft sogar zum Teil fließend sind, ist das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Denn jeder fünfte Täter war laut einer Studie selbst schon Opfer von Cybermobbing. Im Fall von Schülern hilft da oft nur die Schule zu wechseln. Das kann in manchen Situationen zwar helfen, aber die optimale Lösung ist das nicht. Indirekt werden dadurch nämlich die Täter belohnt. Für sie hat das Mobbing keine gravierenden Folgen. Fast schon das Gegenteil ist der Fall. Sie haben es durch ihr Mobbing geschafft, den betroffenen Mitschüler tatsächlich total zu isolieren und so weit zu bringen, sogar die Schule und damit das komplette Umfeld zu verlassen. Ein schweres Schicksal für die noch jungen Schüler, das aber ärztlich begleitet werden kann. Ambulant oder in manchen Fällen auch stationär über mehrere Wochen. Das Ziel dabei ist, für das Opfer ein soziales Umfeld zu schaffen, in dem es sich endlich wieder wohlfühlt. Langzeitfolgen sind trotzdem leider nicht ausgeschlossen. Die oft 11- bis 16-jährigen Opfer leiden auch noch Jahre nach den Vorfällen, zum Beispiel an einem geringen Selbstwertgefühl. Häufig werden die Betroffenen von Cybermobbing im realen Leben wegen ihres Aussehens oder ihrer Nationalität stigmatisiert. Super wichtig ist, dass man sich als Betroffener von Cybermobbing nicht zurückzieht und dagegen vorgeht. Die Betroffenen müssen sich bewusst machen, dass sie nicht alleine sind und dass es durchaus Möglichkeiten gibt, was gegen Cybermobbing zu tun. Wie man am besten mit Cybermobbing umgeht, weiß Professor Dr. Reinemann.
Also das Wichtigste ist, dass ich mich nicht zurückziehe und das sozusagen für mich behalte, sondern es ist ganz wichtig, dass man mit Leuten darüber spricht und auch um Hilfe, nach Hilfe sucht. Das können Lehrer sein, das können natürlich Eltern sein, das können auch Freunde sein. Und natürlich gibt es natürlich immer unter Kumpels in Klassen gibt es natürlich immer Auseinandersetzungen. Aber wenn man selber den Eindruck hat, so, das überschreitet jetzt eine gewisse Grenze und ich fühle mich sozusagen echt gemobbt und ich fühle mich ausgegrenzt, dann muss ich auch versuchen, das zu ändern. Und den Versuch kann ich eben machen über die Leute, die mich umgeben und die mir auch Hilfe leisten können. Wenn ich nicht so eine Möglichkeit habe, tatsächlich denjenigen anzusprechen, der das dort wirklich als Täter gemacht hat.
Das Wichtigste ist also tatsächlich, holt euch Hilfe. Zieht euch nicht zurück und sucht auf gar keinen Fall die Schuld bei euch selbst. Aber warum ist Cybermobbing überhaupt so verbreitet? Laut einer Umfrage vom Bündnis gegen Cybermobbing schätzen viele Mobber die Situation völlig falsch ein. Sie bezeichnen das Cybermobbing als harmlosen Streich, als Spaß oder weil sie schlechte Laune und Langeweile haben. Das häufigste Motiv für die Täter ist aber, dass die Person die Attacke verdient habe. Gefallen lassen muss und sollte sich das wirklich keiner. Und wenn ihr euch niemandem in eurem Umfeld anvertrauen könnt, dann findet ihr im Internet viele Seiten, die Hilfe-Hotlines und Beratungsgespräche anbieten. In München bietet zum Beispiel das Evangelische Beratungszentrum PIBS eine spezielle Beratung für Kinder und Jugendliche, aber auch für Eltern und Lehrkräfte an. Einmal im Monat bieten die Fachleute von PIBS sogar eine kostenlose und anonyme Beratung im Münchner Jugendinformationszentrum an. Weitere Infos und Hilfe findet ihr unter www.ebz-münchen.de. Aber mal angenommen, das Cybermobbing geht so weit, dass es wirklich jegliche Grenzen überschreitet, also zum Beispiel ganz einfach illegal ist, dann kann man tatsächlich auch rechtlich dagegen vorgehen. Ganz so einfach ist das manchmal aber gar nicht, vor allem weil es in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern noch kein spezielles Cybermobbing-Gesetz gibt. In Frankreich ist es zum Beispiel so, dass es eine Kooperation mit Facebook gibt. Da können Cybermobber dann über Facebook relativ einfach identifiziert werden und so zum Beispiel von der Schule verwiesen werden. Trotzdem ist das Internet auch in Deutschland kein rechtsfreier Raum. Erste Urteile wurden in Deutschland auch schon gefällt. Bereits vor 4 Jahren wurde zum Beispiel ein 12-jähriger Cybermobber aus Memmingen zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Er hatte auf Facebook ein Fake-Profil eines Mitschülers erstellt und eine ganze Cybermobbing-Kampagne gegen sein Opfer gestartet. Dem Opfer wurde schließlich ein Schmerzensgeld in Höhe von 1.500 Euro zugestanden. Es ist also schon mal gut zu wissen, dass man beim Thema Cybermobbing nicht unbedingt nur hilflos daneben stehen muss, sondern durchaus auch was tun kann. Viel lieber wäre es mir persönlich natürlich, wenn ich erst gar nicht in diese Situation kommen würde. Ja, am liebsten würde ich manchmal einfach einen Knopf drücken und damit sämtlichen Hass aus dem Internet verbannen. Keine Hasskommentare, kein Cybermobbing mehr. Ich weiß natürlich, dass das leider nur eine Wunschvorstellung ist. Aber gibt's vielleicht nicht doch irgendeine Möglichkeit, dem Hass im Netz von vornherein aus dem Weg zu gehen? Professor Reinemann von der LMU München dazu.
Es ist natürlich schon so, das gilt im Übrigen für jede Art von, irgendwie auch für jede Art von Kriminalität. Es gibt natürlich Orte, die ich versuchen kann zu vermeiden, weil ich weiß, dass dort die Gefahr groß ist, dass ich mit bestimmten Dingen konfrontiert werde. Also ich gehe nachts nicht durch dunkle Ecken in einsamen Parks und ich kann das natürlich auch im Netz versuchen zu vermeiden. Allerdings ist man natürlich, keine Ahnung, wenn man in einer Klassen-WhatsApp-Gruppe ist oder man bewegt sich eben in sozialen Netzwerken, kann eigentlich jeder in irgendeiner Art und Weise Opfer werden. Ich bin dort halb öffentlich oder öffentlich und kann angesprochen werden. Das heißt, das ganz zu vermeiden geht wahrscheinlich nur, wenn man sich ganz rauszieht. Und deswegen ist es dann wichtig, dass wenn einem das widerfährt, dass man im Fall von Cybermobbing sich Hilfe sucht, im Fall von Hasskommentaren durchaus eben auch mal den Meldebutton bzw. die Meldefunktion nutzt, um klarzumachen, wir wollen hier bestimmte Dinge nicht sehen.
Also so ganz scheint es wohl nicht zu funktionieren, dem Hass komplett aus dem Weg zu gehen. Wenn man die vielen Vorteile, die das Internet so bietet, nutzen möchte, dann läuft man eben auch die Gefahr, früher oder später auf die Schattenseiten zu stoßen. Wichtig ist, dass man aber dann genau weiß, wie man am besten damit umgeht. Fast immer lautet dabei die Devise, reagieren statt ignorieren. Wenn man zum Beispiel auf Hasskommentare stößt, darf man den Hater ruhig auch mal darauf hinweisen, dass sein Ton gerade nicht in Ordnung ist. Damit geht man nicht nur gegen den Hater vor, sondern trägt auch insgesamt zu einem besseren Ton im Netz bei. Ein guter Meinungsaustausch kann eben nur dann funktionieren, wenn sich alle an die Regeln halten und in einem angemessenen Ton miteinander kommunizieren. Hass hat da noch niemanden weitergebracht. Ähnliches gilt auch für Cybermobbing. Auch hier gilt, unbedingt reagieren. Am besten wendet man sich an Menschen, denen man vertraut. Das kann die Mama, der Papa oder auch ein Lehrer sein. In besonders extremen Fällen kann es auch ratsam sein, sich professionelle Hilfe zu holen und zum Beispiel ein Beratungsgespräch aufzusuchen. Gemeinsam kann man dann nach Lösungen suchen und einen Ausweg finden. Hass im Netz hat also super viele Gesichter, genauso wie die Leute, die dahinter stecken und den Hass verbreiten. Manche machen das aus purer Lust am Haten, andere verfolgen damit zum Beispiel politische Ziele. Wieder andere sind sich gar nicht wirklich bewusst, welche Folgen ihre Beschimpfungen und Beleidigungen haben können. Vielleicht sollten wir uns deswegen alle immer wieder mal daran erinnern, dass auch im Netz bestimmte Regeln gelten. Und im Prinzip können wir alle unseren Teil dazu beitragen, dass im Internet friedlich miteinander umgegangen wird. Das ist auch Professor Dr. Reinemann wichtig.
Naja, ganz wichtig ist, glaube ich, dass man versucht, im Netz eine Diskussionskultur zu erhalten, in der es um die Sache geht, in der man den anderen erstmal ernst nimmt und ihm erstmal unterstellt, dass er auch was Vernünftiges und Gutes will. Und dass man aber dann, wenn die Grenzen überschritten werden, dass man dann auch einschreitet und klar und deutlich macht, wir kommen hier nur weiter, wenn wir uns alle an bestimmte Regeln halten, ansonsten funktioniert das nicht.
Und genau das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen weiterhin chatten, uns informieren und süße Katzenvideos auf YouTube anschauen. Klar, irgendwelche Trolle wird es immer geben. Aber lasst sie nicht die Überhand gewinnen und vor allem, werdet nicht selber zu einem. Seine Meinung darf jeder gerne überall frei äußern, aber eben im richtigen Ton. Dann wird man doch auch gleich viel ernster genommen. Ich denke da immer an ein altes Sprichwort, das mir meine Oma schon ans Herz gelegt hat. Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Und das gilt nicht nur für die Offline-Welt, sondern eben auch fürs Web 2.0. Lasst uns also alle dazu beitragen, dass im Internet die sprachliche Gewalt keine Überhand nimmt. Klingt kitschig, aber wirklich jeder kann dazu beitragen. Und am besten fängt man auch direkt heute damit an. Mein Name ist Jana Wellenhofer und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald!